herzlich willkommen zu Reingehört, dem Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik. Mit einem Special von den Launches in Wien 2024. Ich bin Susanne Beckauf und ich freue mich, mit den wichtigsten Köpfen der Branche über die neuesten Themen und Trends zu sprechen. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen, Johann Hoffmann.
Ja, ich danke, dass ich hier sein darf. Das freut mich.
Um die Uhrzeit. Ich habe gehört, für österreichische Verhältnisse ist es früh.
Das weiß ich leider nicht. Ich bin ja nur zu Besuch hier. Ich komme ja aus Deutschland und tatsächlich mein Arbeitstag beginnt meistens eigentlich so von 8 bis 9. Also ist das recht human, sage ich mal. Okay. Den ersten Kaffee hat man getrunken.
Hast du tatsächlich den ersten Kaffee gehabt schon?
Heute Morgen im Hotel, ja. Aber jetzt hier noch nicht.
Genau, weil wir wollten uns gerade einen Kaffee holen und es ist sehr, sehr voll. Deswegen haben wir jetzt Schwarztee. Ich möchte das hervorheben. Wir trinken den ersten Schwarztee auf der Messe, bevor es losgeht.
Ja, ist auch nicht meine favoriertes Getränk, aber ist auf jeden Fall eine Alternative. Ja, mit Milch passt.
Absolut, finde ich auch. Vor allen Dingen andere Kultur. Wir haben jetzt einen Assam, das heißt, wir bringen eine ganz andere Kultur rein, weil du sitzt in Deutschland, ihr seid aber ein skandinavisches Unternehmen. Jettinge, ist das richtig?
Ja, meine Arbeitskollegen in Schweden würden das auf jeden Fall so betonen. Ich sage in Deutschland meistens einfach Jettinge. Selbst da führt es meistens zu Verwirrung, weil einige verstehen Jettinger. Aber ja, Jettinge ist richtig kleines schwedischer Ort, wonach dann die Firma auch benannt worden ist. War 1904 gegründet. Wow. Aus dem Farmen kam das aus der Landwirtschaft und hat sich dann dazu entwickelt, jetzt Sterilisatoren herzustellen, bis hin jetzt, worüber wir heute sprechen werden, Bioreaktoren dann auch im Portfolio haben.
Und du zeigst uns oder erzählst uns heute nochmal über eine ganz andere Seite, weil wir hatten ja bei den Launches in Karlsruhe, hatten wir ja mit deinem Kollegen Sascha gesprochen. Da hatten wir unter anderem das Thema Fleisch in Bioreaktoren, da haben wir einen kleinen Abstecher gemacht.
Ja, genau. Den Podcast habe ich mir auch angehört, damit ich nicht heute das Gleiche erzähle, weil das natürlich eine wunderbare Sache ist, die mich persönlich auch interessiert. Das ist ein sehr kontroverses Thema. Diskutiere ich auch oft immer mit meinen Freunden, wenn ich dann halt darüber erzähle, was ich eigentlich mache in meinem Job. Also als Vertriebler für Bioreaktoren, dann kommt oft die Frage auf, was ist das denn? Mhm. Und sag mal, wenn man halt ein bisschen Ahnung von der Materie hat, kann man auch immer dieses Thema gut diskutieren mit Cultivated Meat. Ob man es essen würde oder nicht, ist auch immer so eine Frage. Die andere Sache ist, wenn jemand gar keine Ahnung von Bioreaktoren hat, frage ich mich immer, wie soll ich meinen Freund eigentlich oder beziehungsweise meiner Mama erzählen, wie funktioniert das denn, ein Bioreaktor? Was ist ein Bioreaktor überhaupt? Und da fange ich dann halt gerne einfach damit an und sage, ja, Bier kennt jeder. Bierbrauen, das ist eine alte Tradition, ist auch wahrscheinlich einer der ersten Methoden, um, ja, sag mal, einen Bioreaktor überhaupt zu betreiben. Mhm. Ist natürlich im Gegensatz zu dem Thema, was wir heute ja hier haben bei der Launches, Reinraumtechnik und Prozesstechnik, nicht sehr miteinander parallel laufend, weil das Prozess von den Bierbrauens ist jetzt natürlich nicht unter strengsten Auflagen der Reinraumtechnik dann halt zu vermitteln. Ja. Deswegen hat es auch früher wahrscheinlich funktioniert. Häfen sind sehr zufrieden, die machen dann halt machen das Bier dann unter sehr einfacheren Bedingungen, sage ich mal.
Ja. Und du erzählst uns heute also nicht über Fleisch und nicht über Bier, sondern?
Genau, ich wollte in die Richtung gehen, um die Brücke zu schlagen von Bioreaktoren. Was haben die denn mit der Prozesstechnik und Reinraumtechnik zu tun? Ist dann ganz interessant die Zell- und Gentherapie, eine sehr neue Methode, womit man dann heute Krankheiten therapieren kann, Genkrankheiten beziehungsweise aber auch Krebs, woran geforscht wird, viel gemacht wird, Therapien, die wirklich neu sind und auch super interessant sind.
Ich lasse dich erst mal erzählen und hake dann ein, bevor ich jetzt gleich schon frage.
Ja, ich muss dazu sagen, ich selber bin auch eigentlich Maschinenbauingenieur und bin über meinen Job halt in diese Thematik hier Bioreaktoren beziehungsweise also Biochemie, alles was gemacht wird und an Zell- und Gentherapie für mich auch recht neu, super interessant, lerne ich auch mal viel dazu. Es ist halt super wichtig, wenn man in einem Forschungsbereich ist, dass man die Applikation, die da drin angewandt wird, natürlich besser kennen. Ist für mich jetzt ein bisschen zum Nachteil, aber wenn es dann hinterher dazu kommt, dass dann eine Produktionsanlage geht, wo es dann schon der Prozess genau gekannt wird, dann ist es natürlich zum Vorteil, dass man die Anlagen besser erkennt. Und das ist halt ein Maschinenbauer dann schon wieder vom Vorteil. Deswegen bin ich da.
Sehr
mal kurz erklärt, warum ich eigentlich berechtigt bin, den Job zu machen. Genau.
Aber, wir haben alle Zeugnisse vorliegen.
Ja, genau. Aber die, ja, um da zurückzukommen auf die Zell- und Gentherapie, es ist halt deswegen auch schwierig für mich, das gut zu erklären und es auch richtig zu machen. Und habe dann einfach ChatGPT nochmal gefragt. Und der hat es auch super erklärt. Ne? Bei ChatGPT muss man immer schauen, dass man das immer wieder da verifiziert. Aber das aus meiner Erinnerung passt es. Und das ist tatsächlich so, Zell- und Gentherapie ist ein sehr fortschrittlicher medizinischer Ansatz, um Krankheiten zu therapieren über Eigenzellen oder vielleicht aber auch über genmodifizierte Zellen. Und da gibt es dann halt zwei verschiedene Varianten. Die eine ist die Variante autolog oder beziehungsweise allogen. Mhm. Und autolog bedeutet, man nimmt Zellen von sich selber und vermehrt die oder modifiziert sie und spritzt sie sich wieder zurück.
Ja.
So. Und die andere ist halt die allogene Variante. Mhm. Also das heißt, man hat einen Stammzellenspender. Das kennt man ja auch tatsächlich von, wenn jemand Blutkrebs hat oder wird nach Stammzellenspendern gesucht, dann kriegt man Stammzellen, die werden vermehrt im Bioreaktor und anschließend dann einem Patienten verabreicht.
Mhm.
Also jetzt kann man sich vorstellen, wenn man so einen Bioreaktor hat und man möchte darin die Zellen züchten, die in irgendeiner Weise entweder einfach nur gesunde Zellen herangezüchtet werden, um sich wieder zurückzugeben, möchte man auf gar keinen Fall von einem vorherigen Batch, wo ein anderer Patient behandelt worden ist, irgendwie seine Zellen zu bekommen. Weil das kann ja dann halt verschiedene Faktoren hervorrufen, irgendwelche Immunreaktionen etc. Und das ist ganz wichtig, dass es dann halt ein sauberer Bioreaktor ist, den man da gerade benutzt. Und da ist der Trend, dass man dann hingeht und sagt, man hat dann Single-Use-Bioreaktoren, also Einweg-Bioreaktoren, die nur einmal verwendet werden.
Wie groß sind die denn dann?
Ich habe tatsächlich meinen jetzt vergessen. Ich hatte einen zum Anschauen mitgenommen. Das ist, ich sag mal, unsere Single-Use-Bioreaktoren, die fangen halt bei 500 Milliliter am Totalvolumen an. Das ist, sag mal, ein halbes Maß.
Ja, kann jeder daheim haben.
Ja, genau. Ja. Ich habe auch da zu Hause einen. Finde ja auch immer alle lustig. Sagen wir mal noch mal ein paar Bier drauf, sage ich mal so. Ist ein bisschen klein für ein Bierbrauen. Aber ich sag mal, in dem Maßstab ist es ein Produktionsmaßstab. In Zellgentherapie ist Produktionsmaßstab.
Ja.
Bei Bierbrauen, da reden wir über...
Ein kleines Bier.
Ja, sehr klein. Weil es sind ja viele Abfälle, viel Flüssigkeit.
Es wäre nicht mal ein Kölsch, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Es wäre ein Schnapsglas voll.
Ich glaube schon. Viel Aufwand für nichts tatsächlich.
Ja.
Die Größen bei Bierbrauen, dann reden wir von tausenden Litern.
Ja.
Und natürlich ist das, ich glaube nicht, dass ein Mensch sich dann tausende Tonnen an Biomasse zurückspritzt. Deswegen reden wir dann von anderen Produktionseinheiten.
Ja. Ja.
Und da sind dann so Einwegbioreaktoren, die wir dann haben, so 500 Milliliter, 3 Liter oder 15 Liter, was dann schon recht groß ist, die dann aber eher für klinische Studien wahrscheinlich angewendet werden.
Wenn du von 15 Litern sprichst, einfach nur für unsere Hörenden zum Vorstellen, wie groß wäre dieser Bioreaktor dann?
Ich rede dann bei 15 Litern von 15 Litern Totalvolumen. Das sind dann halt das Arbeitsvolumen, was dann drin ist, recht etwas kleiner, weil man schaut ja immer, dass dann ein bisschen Kopfbereich frei bleibt, weil es kann ja schäumen etc.
Ja.
Man braucht ein bisschen Platz nach oben hin. Also das heißt, ein Arbeitsvolumina zum Beispiel bei 15 Litern, die man bearbeiten kann, von 4 bis 12 Litern in etwa.
Mhm.
Also kann man sich vorstellen, wenn man so eine 10 Liter Pack Milch mit nach Hause nimmt, das sind halt 10 Liter ungefähr, das sind dann sind dann halt zwei Packungen mehr oder beziehungsweise einfach 6 Packungen weniger, ungefähr das Arbeitsbereich von einem 15 Liter Bioreaktor. Jetzt reden wir aber bei der Zell- und Gentherapie oft immer eigentlich von einem halben Liter von Totalvolumen, beziehungsweise sind das einfach nur 400 Milliliter etc. So, in diesem Bioreaktor kann man dann halt bis zu 50 Millionen Zellen dann heranzüchten, die man sich dann selber dann zur Therapie wieder zurück in den Körper einführt.
Mhm.
So, diese Therapien funktionieren halt in verschiedenen Arten und Weise. Da gibt es dann halt zum Beispiel die KT-Zell-Therapie. Die ist, denke ich mal, greifbarer für jedermann, weil die wird angewendet zum Beispiel bei Krebs, das man im Körper hat und das eigene Immunsystem arbeitet nicht mehr dagegen. Also das heißt, man nimmt dann sich eigene Immun also Zellen zu, aus dem Körper heraus, modifiziert sie so, dass die dann diese Krebszellen angreifen werden. Vermehrt sie dann im Bioreaktor und gibt sie sich dann wieder zurück. Mhm. Und im einfachen Sinne ist es halt so, man hat dann halt die quasi darauf geschult, diese Krebszellen anzugreifen und therapiert sich damit quasi selbst. Ja. Also das ist eine sehr, ich sag mal noch, die häufig gängigste Methode, die mir bekannt ist tatsächlich, wie das dann halt funktioniert.
Aber alles natürlich unter ärztlicher Aufsicht, weil, ja. Oder gibt es da tatsächlich schon Menschen, die eure Bioreaktoren zu Hause haben
und Nein,
sagen, ich mache das in Eigentherapie?
Das wäre natürlich Zukunftsmusik, das wäre dann so wie weil mit Sascha, der gesagt hat, ja, dann ist dann hinterher das Steak dann genauso in der Form und Qualität, wie man das dann von einem von dem Steak als solches kennt.
Ja.
Also theoretisch könnte man dahin gehen. Praktisch ist es tatsächlich so, man muss das halt ganz stark überwachen und ärztlicher engmaschig bewachen. Also das ist nicht so einfach. Deswegen sind diese Therapien auch recht teuer, weil das ist sehr individuell. Das ist kein Massenprodukt. Und so eine Therapien können dann halt von 1 Million bis 2 Millionen Euro kosten pro Person. Patient, das ist, was ich aus dem Kopf heraus noch kenne, was mal so gesagt wurde als Schlagzahl. Ja. Und da sagt man sich, da es ist natürlich enormer Aufwand, der da betrieben wird.
Ja.
Und das ist halt wirklich individuell und nicht so einfach dann halt zu realisieren. Das ist jetzt noch nicht so, dass man sich, also die
Es ist
Zukunft
ja auch nicht, noch nicht gang und gäbe tatsächlich. Es ist noch nicht, die Masse an Menschen oder auch an Patienten wird ja so noch nicht behandelt.
In der Tat ist es so, es wäre natürlich wünschenswert, wenn jeder sowas hätte. Man würde dann halt zum Beispiel sich ein Programm aussuchen, das könnte ich mir so vorstellen, und sagt, ich möchte diese Krankheit dann halt
mit einer App vom Handy noch gesteuert.
Ja, oder man macht eine kleine Blutprobe, gibt die dann halt ab, der analysiert es, sagt dann, okay, diese Krankheit, das. Und dann kommt dann halt die richtige Therapie dann aus dem Bioreaktor. Das wäre natürlich super.
Ja,
aber ich glaube, bis wir da sind, vergehen hunderte Jahre, denke ich mal, weil wir kennen ja die ganzen Vorschriften, die ja auch nicht schlecht sind.
Im medizinischen Bereich ist
von das der FDA etc. Ich sag mal, GMP ist ja dann halt da ein Begriff.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich kenne es nicht komplett. Es ist mir ein Begriff seit den Launches, aber
Ja, genau. Ich sag mal, in der Pharmawelt ist GMP allen ein Begriff. Viele machen sich ja darüber lustig. Heißt ja immer Generate More Paper.
Ja.
In der Tat ist
Kommt
es so.
Kommt immer noch auch was dazu.
Ja, richtig.
Annex 1.
Ja, genau. Das sind halt viele Vorschriften beziehungsweise Regularien, an die sich keiner halten muss. Aber dann darf er halt keine Medikamente verkaufen.
Ja.
So ist es meistens. Das sind keine Gesetze in dem eigentlichen Sinne.
Ja.
Aber das sind halt Vorschriften, Regularien, an die sich an sich halten muss. Und die sind auch gar nicht so schlecht. Und deswegen sage ich, wird es auch nicht so einfach sein, dahin zu kommen, dass dann sich jemand selbst therapiert.
Ja. Ja.
Weil es gibt halt nicht umsonst gesetzliche Vorlagen, die man halt, gesetzliche Vorlagen nicht, aber Regularien, die man einhalten sollte, um dann Therapien dann auch wirklich zu vervollständigen beziehungsweise ausführen zu können. Und da sind wir dann halt auch wieder bei dem Bioreaktor. So ein Bioreaktor, ja gut, da kann sich ja auch jeder eigentlich sagen, okay, dann nehme ich halt einfach mein, ja hier zum Beispiel die Tasse, wasche die aus und habe dann meinen Bioreaktor. Das könnte man auch machen. Wäre dann halt natürlich nicht steril und würde den Reinraumprozesstechniken irgendwie nicht entsprechen. Deswegen haben wir dann halt zum Beispiel den Apliflex ST, so heißt unser Single-Use-Bioreaktor, quasi auch GMP-ready. Also das heißt, den gibt's halt auch in einer normalen Version.
Ja.
Sieht genauso aus. Man würde halt im ersten Blick natürlich sagen, ist doch das Gleiche.
Ja.
Nein, da ist viel Papier hinter, viel Zertifizierung und aber auch die Garantie, dass es dann halt wirklich sauber hergestellt worden ist. Weil schon bei der Herstellung des Bioreaktors, der ja aus Kunststoff ist, muss man schon darauf achten, dass keine Fremdpartikel da drin sind. Das muss gereinigt sein. Es muss hinterher dekontaminiert sein und steril sein. Und wie dekontaminiert man normalerweise, außer üblich, man macht mit dem Autoklaven, das heißt mit Dampf wird halt etwas heiß gemacht, sterilisiert. Mit Kunststoff ist es halt schwierig, weil die Kunststoffe sind teilweise dann halt recht labil. Deswegen wird es halt Gamma sterilisiert, das heißt mit Radioaktivität alles tot gemacht. Aber natürlich, wenn es tot ist, ist es immer noch drin. Deswegen muss man auch garantieren, dass es in einem Reinraum gefertigt worden ist, damit es dann auch sauber ist. Und das zieht sich dann so in der ganzen Therapie dann durch. Also das heißt, das Produkt wird schon rein in Reinräumen gefertigt.
Ja.
Der Prozess selber läuft dann auch in Reinräumen ab, weil man auf jeden Fall garantieren möchte, dass der Patient auf jeden Fall keinen Risiken ausgesetzt wird. Oder beziehungsweise das Risiko möchte man so weit minimieren, dass ihm auf jeden Fall nichts passiert. Sonst wäre es halt schwierig. Also keiner möchte auf jeden Fall das Risiko eingehen und sagen, okay, dann ist er halt einer von eine Million, der dabei gestorben ist. Und das möchte man auf jeden Fall gar nicht sein. Man möchte das Risiko quasi auf null reduzieren. Ja. Und das ist halt die Schwierigkeit dabei.
Habe ich dich richtig verstanden, dass es günstiger ist, ein Single-Use-Bioreaktor, dass der Vorgang damit auch günstiger ist?
Es gibt verschiedene Vorteile. Am Ende wird es günstiger, ja. Vorteile für den produzierenden, ich sag mal, Pharmalogen beziehungsweise die Pharmaindustrie ist es halt, die können die Verantwortung nach außen transferieren.
Okay,
das ist wieder so CapEx, OpEx, weil wenn man einen fest installierten Bioreaktor hat, der kostet in der Investition erstmal in einmaligen Investitionen erstmal viel, viel mehr.
Hast du eine Hausnummer?
Wenn man so einen kleinen Bioreaktor hat, der, ich sag mal, 500 Milliliter Bioreaktor das hinkriegen sollte, sind wir ungefähr bei 50.000 bis 70.000 Euro.
Okay.
So, jetzt so ein kleiner Single-Use-Bioreaktor, der kostet dann an die 1.000 irgendwas vielleicht.
Aber du brauchst natürlich auch mehr, weil dieser 50.000 bis 70.000, wie oft kann man, für wie viele Vorgänge kann man den nutzen?
Ja, bis man den jemand zerbricht. Das ist ja meistens okay. in dem kleinen Volumen sind es meistens autoklavierbare Bioreaktoren, also aus Glas. Die werden dann halt auch viel für verschiedene Sachen verwendet. Das ist immer davon abhängig. Muss das dann GMP-konform sein, also dieses GMP-konforme, dann ist es wieder teurer, weil dann sind die Gerätschaften dann wieder zertifiziert.
Ja.
Und das ist ja dann der Vorteil, man kann dann, wenn man das dann halt einkaufen muss, einen Single-Use-Bioreaktor, kann man als Produzent das quasi direkt darauf fix machen und sagen, okay, das und das hat es gekostet, um dann diese Therapie zu verwirklichen. Und die ganze Qualifizierungsunterlagen, das Garantieren, dass es steril ist, etc., die ganzen Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeit, erleichtert das. Ja. Also man hat keine Arbeitskapazität mehr, die daran gebunden ist. Man hat im Prinzip diese Verantwortung auch so ein bisschen nach außen verlagert. Man muss jetzt nicht wieder geschultes Personal haben, das den Umgang richtig beherrscht. Ja. Das heißt, man kann im Prinzip weniger geschulte Personal kann man dann halt heransetzen und man hat es verlagert so ein bisschen nach außen. Es geht immer so ein bisschen, viele Vorteile, Nachteile muss man immer gegeneinander aufwägen. Aber
es ist gut, dass es beides gibt.
Richtig, ja auf jeden Fall. Ja. Und der wichtigste Vorteil ist natürlich, gerade in der Zell- und Gentherapie, dass es keine Kreuzkontamination gibt. Also man hat einen Bioreaktor, der wird definitiv keine vorangegangenen Batch-Rückstände darin haben.
Ja,
das ist dann auf jeden
nur
Fall
dafür da.
Genau.
Macht es ja auch leichter dann, um nochmal den Prozess quasi, wenn irgendwas schief geht, zu sagen, hey, woran lag's? Weil du direkt ausschließen kannst, dass sowas nicht passiert ist.
Und da sprichst du was Gutes an. Also wenn so mal Prozess schief geht, ich sag mal, keiner möchte einfach rumfliegende, genmodifizierte Zellen einfach da haben und nicht wissen, was damit passiert.
Ja.
Normalerweise sterben die Zellen dann eigentlich ab, wenn die keine 37 Grad haben und einen richtigen pH-Wert. Klar, keine Sorge, aber trotzdem möchte man, das Risiko muss man auch minimieren. Und so einen Wegwerfbioreaktor, den nimmt man einfach, der wird dann halt einfach dekontaminiert einmal komplett und kann man als Ganzes wegschmeißen. Also das ist halt recycelbar im Sinne von, dass er wieder aufgearbeitet wird, wie Kunststoff, klar. Der ist halt nicht wiederverwendbar.
Das ist klar. Aber ich dachte, kannst du die Materialien, also wie Glas jetzt zum Beispiel, wenn du es wegschmeißt, ist das irgendwie...
Das ist recycelbar. Ich sag mal aber mit Abfällen aus der Biochemie ist halt schwierig. Da gibt es halt Vorschriften, die werden meistens thermisch verwertet.
Okay.
Also das ist die häufigste Methode, das wird halt einfach verbrannt.
Okay.
Natürlich, wenn man Flüssigkeiten drin hat, braucht man viel Energie, um das zu verbrennen. Ja. Aber das, was dann gemacht wird, ist dann halt oft, man hat so Bio-Waste. Das heißt, wird erstmal eigentlich so wie beim Autoklavieren vorher auch schon erhitzt einfach. Das ist die einfachste Methode, sodass dann einfach alles Lebende stirbt.
Ja.
Dann wird das dann halt einfach entsorgt, beziehungsweise die Materialien, die brennbar sind, werden dann einfach thermisch verwertet.
Ist die Firma dann selbst dafür verantwortlich oder wird das abgeholt? Also haben Sie dadurch quasi, beim einen müssten Sie es reinigen, beim Nicht-Single-Use und beim Single-Use wird es quasi abgeholt und Sie haben damit auch einen Arbeitsschritt weniger an der Backe?
Im Prinzip schon, ja. Also das heißt, der Reinigungsschritt, der verkürzt sich ein bisschen von der Arbeitsdauer her.
Ja, ja.
Weil so ein wiederverwendbarer Bioreaktor, dann müsste der quasi erst dann abnehmen, in den Autoklaven stecken, dann müsste es hinterher reinigen, in die Waschmaschine wieder sauber machen. So hat er dann halt das Gerät, verpackt das wahrscheinlich noch einmal, versiegelt es und gibt es dann einfach in irgendeinen Container, wo das dann halt irgendjemand anderer machen kann, der dann einfach sich damit auskennt. Also es ist etwas sauberer auch. Ne? Ich sag mal, so ein Bioreaktor, der für die Zell- und Gentherapie dann verwendet wird, als Single-Use-Bioreaktor, kommt dann ja halt einfach steril schon an. Das heißt, der muss es nur noch auspacken und direkt loslegen. Einsatzfähigkeit. Um einfach mal die Vorstellung zu haben, wie lange es dauert, so einen Bioreaktor vorzubereiten, für die gleiche Anwendung, dass wir dann vielleicht 1-2 Arbeitstage, vielleicht sogar 3 Arbeitstage, die ins Land ziehen, um das richtig vorzubereiten, wenn man es eine Person macht, sage ich mal. Weil das muss autoklaviert werden, das dauert dann seine Zeit. Man hat ja auch nur 8 Arbeitsstunden, das ist ja nicht so, dass man das dann halt ganz kontinuierlich macht, sondern 8 Arbeitsstunden pro Tag. Und dann, wenn man es in Autoklaven getan hat, rausgeholt hat, dann müssen ja die Sensoren müssen dann alle autoklaviert werden. Die Sensoren sind teilweise nach dem Autoklavieren dann halt nicht sofort einsatzbereit. Zum Beispiel die gelösten Sauerstoffmessen, diese DO-Sonden heißen die ja, Dissolved Oxygen, die brauchen dann halt einfach zum Wiederklarkommen manchmal 6 bis 8 Stunden. Das heißt, man muss die einfach kurz laufen lassen, dass sie wieder danach im Autoklavieren klarkommen. Ja. Und da gibt es dann bessere und schnellere Lösungen. Ja. Und auch gerade, man ist dann etwas flexibler.
Ja, ich habe mir das gerade parallel bildlich vorgestellt, wenn du, je nachdem, was du machen willst, dass du einfach den Bioreaktor wieder reinigen musst, wieder in den Zustand bringen musst, dass du erneut was machen kannst, hast aber dann einen Durchlauf, wenn du was testen willst. Und bei dem Single Use kannst du ja quasi, wenn du 7 Stück hast, parallel 7 verschiedene Prozesse testen. Ja,
man braucht weniger Arbeitskraft, um das halt direkt wieder in Einsatz zu kriegen. Ja. Und wenn wir wissen, Arbeitskraft ist teuer, aber trotzdem möchte jeder genug Geld verdienen. Also das heißt, am Ende des Tages ist dann schon irgendwie die günstigere Variante mit einem Wegwerfbioreaktor, so umweltverschmutzend sich das auch eigentlich anhört, tatsächlich die günstigere Variante. Man muss es immer schauen, aus welcher Perspektive betrachtet man das, klar. Wenn man halt einfach nur forscht, ich sag mal, an der Zell- und Gentherapie, jetzt nicht gerade schon in klinischen Studien ist, dann macht natürlich so ein autoklavierbarer Bioreaktor viel mehr Sinn. Man hat mehr Möglichkeiten, man kann das wieder verändern, man kann in den Größen variieren, man kann es auch für andere Applikationen verwenden, weil so ein Bioreaktor, ich sag mal, bei uns, wir unterscheiden es immer in mikrobielle Anwendungen beziehungsweise in Zelltherapien oder man kann auch irgendwelche Pilze darin züchten. Also natürlich, wenn es immer vorausgesetzt, dass es in einem gerührten Bioreaktor funktioniert. Mikrobielle Anwendungen gibt es halt sehr viel. Ja, und da muss man halt immer abwägen, was möchte man dahin. Aber wenn man dann halt von der Produktionsgröße redet, diese 500 Milliliter, dann müsste man irgendwann mal dahin gehen, dass es dann halt natürlich sich rentiert. Und klar, je mehr Therapien man anwenden kann, umso günstiger wird es, weil dann man das ja ein bisschen in eine Linie bringen kann.
Aber dafür seid ihr ja dann da, wenn man sich an euch wendet und sagt, hey, so sieht's aus, ich habe das und das, das möchte ich machen. Und ihr könnt dann sagen, Modell 1, Modell 2.
Genau. Also so mal als Beispiel zu nehmen, wir haben einen Kunden, über den ich auch sprechen darf, der heißt WDT, also das ist der Veterinäre Wirtschaftsverband Deutscher Tierärzte. Die machen Medikamente und Impfstoffe für
Tiere.
Für Pferde auch, ja, für Tiere. Als ich bei dem war, habe ich viele Pferde gesehen. Deswegen habe ich das im Kopf. Ja, und die zum Beispiel möchten ein Medikament testen auf Zellen und das hinterher in klinische Studien bringen. Deswegen brauchen die dann halt einen qualifizierten Bioreaktor und die haben sich die Möglichkeit offen gelassen, beides nutzen zu können. Den autoklavierbaren Bioreaktor mit dem gleichen Controller, mit der gleichen Controleinheit und den Single-Use-Bioreaktor, um dann hinter eventuell in den klinischen Studien mit dem GMP-Ready Single-Use-Bioreaktoren arbeiten zu können, aber vorher forschen die noch auf den autoklavierbaren Bioreaktoren. Okay, das ist von der Geometrie her sind die super ähnlich. Darauf legen wir auch Wert, dass diese Single-Use-Reaktoren halt 1:1 eigentlich von der Geometrie gleich sind. Also das heißt, man muss weniger Variablen beachten beim Transferieren des Prozesses auf ein anderes System quasi. Man hat weniger Einflussfaktoren, die irgendwie Einfluss darauf nehmen, ob etwas funktioniert oder nicht. Und die können dann halt direkt umsteigen, wenn die dann halt gesagt haben, okay, wir haben den richtigen Prozess gefunden, so funktioniert es und dann können wir direkt in die klinische Studie gehen. Und der nächste Vorteil ist natürlich, wenn unsere Bioreaktoren, die Single-Use-Bioreaktoren, unsere speziellen, sind dann halt im Prinzip von der Kopfplatte her 3D gedruckt. Das heißt, alles, was hineinragt mit dem Rührer, mit dem Probenahmeröhrchen, der Sparger, also das Luftröhrchen, das kann man halt individuell gestalten. Mit uns zusammen natürlich. und wenn man es so kennt, 3D-Drucktechnologie, man kann ja fast alle Formen und Geometrien verwirklichen. Und da kann man wirklich verschiedene Formen von Impellern ausprobieren, etc., so dass es dann für eine Anwendung funktioniert. Ich sag mal nur so als Beispiel, diese menschliche Zellen, die man dann halt da verwenden würde in der Zellengentherapie, die sind halt hochsensitiv gegenüber Scherkräften. Also das heißt, die mögen keine Schläge, sind halt richtige Mumosen, anders als Bakterien. Da kann man richtig stark rühren da drin, da passiert nichts. Und da denkt man, bei den Zellen, da muss man echt aufpassen, nicht zu stark rühren. Ja. Also man braucht aber trotzdem eine gewisse Rührkraft, um überhaupt alles homogen zu halten, weil die ganze Flüssigkeit, die ist in Bewegung, man möchte die Temperatur natürlich überall gleich halten, die Nährstoffe sollen überall gleich sein. Ja. Und wenn man jetzt aber zu stark rührt, kann man sich vorstellen, das ist so, als würde man den Zellen quasi immer einen Klatsch geben, und das soll nicht passieren. Wie kriegt man jetzt neu vernünftig alles umgerührt, indem man einfach die Geometrie des Impellers einfach verändert? Also das heißt, es wird dann langsamer gerührt, aber man hat trotzdem eine größere Oberfläche, womit gerührt werden kann. Also es ist halt, ich sag mal, mehr sensitiv gerührt wird, ohne dass dann halt man die Zellen zerstört. Und das kann man halt recht schnell umsetzen, weil es halt 3D gedruckt ist. Man hat dann ein Design, das akzeptiert man dann. Man kann das dann halt...
Das kann man bei euch am Stand vermutlich auch sehen, ne? Also ein bisschen.
Den 3D-Drucker, genau, wir haben ein Video darüber, wie das halt gemacht wird. Super. Das kann man so am Stand sehen.
Das heißt, der Vorteil, nicht nur ich habe den Vorteil, dass ich es mir anschauen kann, sondern alle Hörenden können das vermutlich auch auf eurer Homepage sehen.
Ja, auf jeden Fall, genau. Da wird ja auch einmal dargestellt, wie es dann halt so aussieht. Und ja, dann hat man dann halt in einer recht schnellen Variante, was Neues ausprobiert. Und da kann man sich dann wieder Zeit sparen. Und wenn man sich das vorstellt, wenn so eine Entwicklung von Patentanmeldung bis hinterher Auslaufen eines Patents 25 Jahre dauert, dann hat man wenig Zeit, etwas fertig zu entwickeln, weil man muss ab einem gewissen Grad an der Entwicklung auch irgendwann mal dann gucken, man muss marktreif werden und man hat nicht viel Zeit. Und das ist dann wirklich wichtig, auch für die Leute, die das machen, die machen es ja dann auch zum Teil, weil die motiviert sind, aus persönlicher Perspektive natürlich, aber am Ende des Tages möchte dann auch jemand damit auch ein bisschen Geld verdienen. Ja. Ansonsten lohnt sich das für ihn nicht und dann sind die noch ein bisschen schneller. Also das heißt, Time to Market ist dann so ein Schlagwort. Da können wir denen dann helfen, schneller zu sein zum Beispiel. Ja.
Super.
Genau.
Also ich danke dir für diese Einblicke, vor allen Dingen von einer ganz anderen Seite nochmal. Vielen Dank dafür.
Bitteschön.
Und ich komme auf jeden Fall zu eurem Stand und schaue mir das an. Und alle, die zuhören, schaut euch das einfach auf der Webseite an, vor allen Dingen das Video.
Ne? Ja, gerne. Da sind einige Produkte. Ansonsten auch einfach mich anrufen oder Anruf schreiben.
Wir sagen die Telefonnummer hier jetzt nicht,
nein, sonst klingelt dein Telefon. Den Fehler machen wir nicht.
Super. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Das war Reingehört, der Podcast der Reinraum- und Prozesstechnik. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie Reingehört in Ihrer favorisierten Podcast-App und bewerten Sie uns gerne mit 5 Sternen.